Die Moskau Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Von Reinhard Bingener und Markus Wehner. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in Europa. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht plötzlich ein Krieg, den niemand für möglich gehalten hat. Aber wie glaubwürdig ist die allseitige Überraschung unter Politikern? Schließlich macht Putin, wie du sehen wirst, von Beginn seiner politischen Karriere an keinen Hehl aus seiner außenpolitischen Agenda. In der Rückschau mutet es daher grotesk an, wie man diesem Präsidenten vertrauen konnte. Doch woher kommt dieses Vertrauen? Und wie ist Deutschland in die energiepolitische Abhängigkeit von Russland geraten? Das erklären wir dir, indem wir die jüngere Geschichte der SPD beleuchten, denn die Partei spielt dabei eine Schlüsselrolle. Von Willy Brandt bis zur Moskau-Connection um Gerhard Schröder. Die Entspannungspolitik der SPD. 1962 befindet sich die Welt am Rande eines Atomkriegs. In der Kuba-Krise steht eine militärische Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion unmittelbar bevor. Die Krise entzündet sich an der Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba, mit denen die Sowjetunion die USA direkt angreifen könnte. Die USA erwägen sowohl Luftangriffe auf Kuba als auch eine Invasion. 2 Wochen lang hält die Welt den Atem an, bis der Konflikt zwischen den beiden atomaren Supermächten in letzter Sekunde doch noch diplomatisch beigelegt wird. Aber der Schreck sitzt tief. Was zu einem Umdenken bei Willy Brandt führt. Die SPD-Ikone ist zum damaligen Zeitpunkt Bürgermeister von West-Berlin. Bis zur Kuba-Krise stand er, wie die meisten deutschen Politiker, für einen harten Kurs gegenüber der Sowjetunion und wollte die DDR völkerrechtlich nicht als Staat anerkennen. Nun entwirft er zusammen mit seinem Parteifreund Egon Bahr eine neue Ostpolitik. Bahr ist damals Sprecher des regierenden Bürgermeisters von West-Berlin und die rechte Hand von Willy Brandt. Auf Egon Bahr geht die Formel Wandel durch Annäherung zurück. Demnach sollen Verhandlungen und Gespräche mit der DDR an die Stelle von Konfrontation und Abwehrhaltung treten. Indem man auf den kommunistischen Staat zugeht, so die Idee, kann man ihn nach und nach zum Besseren wandeln. Weg vom Kommunismus, hin zur Demokratie. Dabei sind 2 Eckpfeiler dieser neuen Strategie besonders interessant für das spätere Verhältnis der SPD zu Russland. Zum einen ist sich Bahr sicher, dass der Weg zur Transformation der DDR nur über die Sowjetunion führt. Es sollen keine politischen Manöver ohne die Zustimmung aus Moskau unternommen werden. Zum anderen wird für Willy Brandt im Zuge dieser neuen Ostpolitik schnell klar, eine Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands ist erst einmal vom Tisch. Nachdem er 1969 Bundeskanzler geworden ist, setzt er sich deshalb für eine Anerkennung der geografischen Grenzen zwischen Ost und West ein. Teil dieser Entspannungspolitik ist auch das Einfordern von Menschenrechten. Bahr gibt als Ziel den Sozialismus mit menschlichem Antlitz aus. Davon ist in der Sowjetunion und in der DDR allerdings trotz der Annäherung nicht viel zu sehen. Die autoritären Regime gehen weiterhin gnadenlos gegen ihre Kritiker vor. Hinzu kommt eine aggressive Außenpolitik, die zum Beispiel 1979 zum Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan führt. Die Entspannungs- und Annäherungspolitik führt also keineswegs dazu, dass die Sowjetunion menschlicher wird. Trotzdem ist man in der SPD hartnäckig davon überzeugt, dass diese Ostpolitik funktionieren würde, sowohl zu Zeiten der Sowjetunion als auch nach deren Zusammenbruch. Das zeigt sich zum Beispiel, als Frank-Walter Steinmeier 2005 Außenminister wird. 4 Jahrzehnte nach Egon Bahrs Ostpolitik nennt Steinmeier seine eigene Ostpolitik in Anlehnung an das große Parteivorbild Annäherung durch Verflechtung. Ihm schwebt eine Modernisierungsagenda für Russland vor, die auf einer engen energiewirtschaftlichen Partnerschaft fußt. Dass diese Partnerschaft jedoch nie auf Augenhöhe stattfindet, zeigt ein genauer Blick darauf, wie gezielt Wladimir Putin Energie zur Waffe gemacht hat. Putins großer Energieplan. Energie als Waffe. Dass Wladimir Putin so handeln könnte, davon war die Politik in Deutschland zu großen Teilen überrascht. Dabei hat er dieses Ziel von Anfang an verfolgt. Das schreibt er nämlich schon in seiner Doktorarbeit, und zwar 1997. Ob die Arbeit teilweise ein Plagiat ist, wie akademische Kreise vermuten, ist dabei unwichtig. Fakt ist, die Idee, den Export von Erdgas und Erdöl als Instrument zu nutzen, um außenpolitische Ziele zu erreichen, veröffentlicht Putin schon 25 Jahre vor seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zur selben Zeit, damals als Vizebürgermeister von St. Petersburg, nimmt Putin an einer Gesprächsrunde vor Ort teil. Das Thema? Die Beziehung zwischen Russland und dem Westen. Initiator der Tagung ist die gemeinnützige Deutsche Körperstiftung. Putin drückt sein großes Bedauern über den Zerfall der Sowjetunion aus und beklagt vor allem den Verlust der Krim. Seine Idee, Energie als Druckmittel einzusetzen, sowie seine Sehnsucht nach dem alten Herrschaftsgebiet der Sowjetunion, sind also alles andere als Geheimnisse. Hinzu kommt, dass Putin in seiner Doktorarbeit auch noch die Strategie liefert, mit der er Energie zur Waffe machen will. Der russische Energiesektor soll unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Und dieses Vorhaben setzt er später als Präsident rigoros in die Tat um. Dabei hat er es vor allem auf den Gasgiganten Gazprom abgesehen, der nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000 zum Teil schon staatlich gelenkt wird. Putin will allerdings die maximale Kontrolle und ersetzt innerhalb von nur einem Jahr 9 von 11 Spitzenmanagern durch enge Vertraute. Einige von ihnen sind ehemalige KGB-Mitarbeiter, wie Putin überhaupt zahlreiche Ex-Geheimdienstler um sich schart. Laut einer Untersuchung der Soziologin Olga Krishtanovskaya hatten von knapp 1000 führenden Politikern im Jahr 2004 78% eine Vergangenheit beim KGB oder in der Armee. Aber zurück zu Putins Energieplan. Die Leitung von Gazprom übernimmt 2001 Alexander Miller, ein Mitarbeiter von Putin, als dieser noch Bürgermeister von St. Petersburg war. Er gilt als Mann ohne Gestaltungswillen, weshalb ihn Putin wohl an die Spitze des Unternehmens gesetzt hat. So kann Putin im Hintergrund die Geschicke leiten. Unter dem russischen Präsidenten gewinnt Gazprom immer mehr an Macht. Außerdem nimmt sich Putin die Ölbranche vor, die Anfang der Nullerjahre in Russland weitgehend in privaten Händen liegt. Prägnant ist, wie Putin mit Michail Chodorkowski umgeht, dem der damals größte Ölkonzern Yukos gehört. Chodorkowski gilt als reichster Mann Russlands. Doch Putin hat ganz andere Probleme mit ihm. Zum einen ist der Oligarch ein Putin-Kritiker, finanziert politische Oppositionsparteien und hegt selbst politische Ambitionen. Und zum anderen will er mit dem US-amerikanischen Ölkonzern Exxon ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, was Putins Strategie durchkreuzen würde, russische Energie als Waffe aufzubauen. Putin reagiert skrupellos. Er beauftragt seinen Vertrauten Igor Sechin mit der Zerschlagung des Ölkonzerns von Chodorkowski. Mithilfe der fadenscheinigen Steuerjustiz wird das unliebsame Ölunternehmen daraufhin aufgelöst. Die wertvollsten Geschäftsanteile des Unternehmens schustert Putin der Firma Rosneft zu, die damals eigentlich kaum eine Rolle in der Ölbranche spielt. Doch weil sie die Anteile des zerschlagenen Unternehmens weit unter Marktwert kaufen kann, wird Rosneft in kürzester Zeit zum größten Ölproduzenten Russlands. Und wer übernimmt die Leitung des neuen Ölgiganten? Richtig, Igor Sechin, der die ganze Operation gelenkt hat. Damit hat Putin faktisch die Kontrolle über die mächtigsten Energieunternehmen seines Landes. Allein Gazprom finanziert im Jahr 2020 40% des gesamten russischen Staatshaushaltes. Doch was ist eigentlich aus Michail Chodorkowski geworden? Nun, Putin hat nicht nur dessen Firma vom russischen Staat übernehmen lassen, sondern den Oligarchen selbst auch gleich verhaften lassen. Nach einer Reihe von Schauprozessen wird er zu 10 Jahren sibirischer Lagerhaft verurteilt. Putins Operation Schröder. Ein Spezialist im Umgang mit Menschen. Das antwortet Wladimir Putin auf die Frage eines Freundes, was er denn genau beim KGB sei. Putin ist damals Mitte 30 und hat die Ausbildung zum Spion gerade hinter sich. Als Putin zur Jahrtausendwende Präsident wird, ist Gerhard Schröder bereits seit 2 Jahren deutscher Kanzler. Sein Verhältnis zu Russland bezeichnet er damals selbst als nüchtern. Er ist nicht sonderlich daran interessiert, Putin nach dessen Machtübernahme zeitnah zu treffen. Putin dagegen hält Schröder für einen wichtigen Schlüssel in seiner eigenen Außenpolitik. Schließlich ist Deutschland die stärkste Volkswirtschaft der EU. Bei seinem ersten Deutschlandbesuch als russischer Präsident versucht Putin daher, Schröder für sich zu gewinnen. Und das macht er unter anderem mit KGB-Tricks der alten Schule. Er lässt sich umfangreich über Schröder informieren und weiß zum Beispiel, dass der SPD-Politiker ein Bierliebhaber ist. An seinem ersten Abend in Berlin geht Putin mit seiner Frau Ludmilla medienwirksam in eine alte Schenke in Berlin-Spandau. In dieser Schenke gibt es ein Ritual. Wer einen großen Krug Bier in einem Zug leert, wird mit einem Holzschwert zum Ritter von Spandau geschlagen. Putin nimmt die Herausforderung an und ist fortan Ritter. Das ist deshalb bemerkenswert, weil er eigentlich nur wenig Alkohol trinkt. Aber der Plan geht auf. Denn als er am nächsten Tag in der Kanzlervilla eingeladen ist, serviert ihm Schröder ein Radeberger Pilz, das in der Nähe von Dresden gebraut wird. Eine Anspielung auf die Zeit, in der Putin in Dresden als KGB-Spion stationiert war. Das Eis ist gebrochen. Putin kann Schröder für sich einnehmen und lädt ihn und dessen Frau Doris nach Russland zum orthodoxen Weihnachtsfest ein. Am 6. Januar sitzen die Schröders dann nachts zusammen mit dem russischen Präsidentenpaar in Putins Landhaus. Es gibt Fisch, Sauerkraut, Wodka und lange Gespräche. Bis 5 Uhr morgens. Auf diese Nacht zurückblickend soll Schröder einmal gesagt haben, es sei dabei etwas entstanden, was deutlich über das Politische hinausgehe. Mit dieser von Putin fingierten Männerfreundschaft erreicht der russische Präsident 2 Dinge. Zum einen vermeidet es Schröder konsequent, Putin zu kritisieren. Als dieser nur wenige Monate nach dem gemeinsamen Weihnachtsfest den kremlkritischen Fernsehsender NTW schließen lässt, gibt Schröder nur allgemeine Floskeln zur Pressefreiheit von sich. Auch den 2. Tschetschenienkrieg, den Putin erklärt hat und mit Brutalität führen lässt, kritisiert der damalige deutsche Kanzler nicht. Stattdessen sagt er in einem ARD-Fernsehinterview, er sei davon überzeugt, dass Putin ein lupenreiner Demokrat sei. Und zum anderen arbeitet Schröder fortan kräftig an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland, die sich vor allem auf den Energiesektor bezieht. Höhepunkt ist die Pipeline Nord Stream 1, durch die Deutschland direkt an das russische Gasnetz angeschlossen werden soll. Die Idee stammt noch aus den 90ern, allerdings ist das Interesse daran aus deutscher Sicht zunächst gering. Denn eigentlich gilt das Credo, bei Gasimporten darauf zu achten, dass der Anteil eines gasliefernden Landes nicht zu hoch wird. Und zwar aus sicherheitspolitischen Gründen, um in keine zu große Abhängigkeit zu geraten. Doch mit Schröder lebt die Idee von Nord Stream 1 wieder auf. 2005 unterzeichnet er die Bauvereinbarung. Und kurz nach seiner verlorenen Bundestagswahl, die im selben Jahr stattfindet, übernimmt er den Aufsichtsratsvorsitz der Nord Stream AG, womit er direkt bei Gazprom angestellt ist. Was für ein Zufall! In dieser Position treibt Schröder das Projekt weiter voran. 2011 geht die Pipeline in Betrieb und mit ihr steigt die Abhängigkeit von Russlands Gas. Achtete man lange darauf, maximal 30% von einem einzelnen Staat zu importieren, steigt der Anteil an russischem Gas nur innerhalb von 10 Jahren laut dem Kieler IFW-Institut auf 55%. Putin hat mit seiner Operation Schröder die größte Wirtschaft der EU abhängig von russischer Energie gemacht. Eine wichtige Voraussetzung für den späteren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Moskau-Connection. Warum konnte Putin Gerhard Schröder so leicht um den Finger wickeln? Eine Antwort liegt in Schröders Charakter, dem man getrost eine Tendenz zur Selbstherrlichkeit attestieren kann. Putin hat es verstanden, dem Altkanzler auf verschiedene Art zu schmeicheln. Ein weiterer Grund liegt in Schröders Politstil, der von Beginn an keine scharfe Grenze zwischen Privatem und Beruflichem zieht. Im Gegenteil. In seiner Hannoveraner Zeit als Ministerpräsident sind die sogenannten Frogs berüchtigt, die Friends of Gerhard Schröder. Zu diesen engen Vertrauten gehören unter anderem der Parteifreund Heino Wiese und der Manager Michael Frenzel, der lange Vorsitzender des Touristikkonzerns TUI ist. Mit ihnen und drei weiteren Freunden hat Schröder eine eigene VIP-Lounge bei Hannover 96. Dort guckt man nicht nur gemeinsam Fußball, sondern verabredet bei Häppchen und Pilz auch den ein oder anderen Deal. So fädelt Wiese zum Beispiel den Einstieg des russischen Oligarchen Mordaschow bei Frenzels TUI ein. Bis heute ist Mordaschow einer der größten TUI-Aktionäre. Schröder schart also schon früh Leute um sich, mit denen er nicht nur Geschäfte bzw. Politik machen kann, sondern mit denen er auch private Vergnügungen wie Fußball oder das Biertrinken teilt. Und genau das hat sich Putin zunutze gemacht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, um selbst eine Beziehung zu Schröder aufzubauen. Und zum anderen, weil Putin wohl bewusst war, dass hinter Schröder ein Netzwerk steht, das bereit ist, Freundschaft, Politik und Geschäfte miteinander zu verweben. Sprich, Putin hat mit Schröder en passant auch dieses Netzwerk für sich gewonnen. Vor allem Heino Wiese erweist sich als Goldesel. 2006, kurz nach Schröders Auszug aus dem Kanzleramt, gründet er Wiese Consult. Das Geschäftsmodell dieser Beratungsfirma? Deutsche Unternehmen dabei unterstützen, in den russischen Markt zu expandieren. Dafür schreibt Wiese extra einen Business Guide Russland. Darin weist er auf die Unberechenbarkeit hin, denen die Geschäfte mit russischen Unternehmen unterliegen. Schließlich sei Russland immer noch eines der korruptesten Länder weltweit. Aber wie prima, dass es seine Firma Wiese Consult gibt. Sie wirbt mit direkten Kontakten sowohl zur politischen Elite in Russland als auch in Deutschland. Im Klartext: Wiese baut sein Geschäftsmodell auf der russischen Korruption auf. Und seine Währung als Berater sind die politischen Kontakte, über die er als SPD-Politiker verfügt. Geht es noch schamloser? Sein wichtigster Kontakt ist Gerhard Schröder. Der betreibt nach seiner Kanzlerschaft weiterhin ein Berliner Büro, das aus deutschen Haushaltsmitteln finanziert wird und in dem Mitarbeiter des Kanzleramts arbeiten. Schröder ist also immer noch im politischen Herzen Deutschlands verankert. Außerdem nimmt sich Schröder in der Berliner Behrenstraße eine Privatwohnung, unter der, welch Zufall, kurz darauf Wiese Consult einzieht. Aber auch zu anderen Parteigrößen pflegt Wiese ein enges Verhältnis, zum Beispiel zu Sigmar Gabriel. 1999 leitet er erfolgreich dessen Wahlkampagne für das niedersächsische Ministerpräsidentenamt. Gabriel revanchiert sich später in seiner Zeit als deutscher Wirtschaftsminister damit, dass Wiese ihn auf Dienstreisen nach Russland begleiten darf. Es ist daher kein Wunder, dass Wiese bei vielen Beobachtern als wichtigster Drahtzieher der Moskau-Connection gilt. 2016 wird er sogar russischer Honorarkonsul in Hannover und arbeitet damit direkt für den russischen Staat. Es gehören noch einige andere zur Moskau-Connection der SPD. Frank-Walter Steinmeier natürlich oder Stefan Weil und Manuela Schwesig. Willy Brandt und Egon Bahr hatten das ehrenwerte Ziel im Kopf, den Kalten Krieg zu entschärfen. Mit ihrer Moskau-Nähe haben Schröder, Wiese, Gabriel und Genossen den alten SPD-Mythos der Entspannungspolitik jedoch ad absurdum geführt. Wie du gesehen hast, kann keine Rede davon sein, dass Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine alle überrascht hat. Denn seine außenpolitische Agenda hat er schon früh in seiner politischen Karriere öffentlich gemacht. Doch die deutsche Politik hat darüber hinweggesehen. Ein Grund dafür ist Willy Brandts Entspannungspolitik. Sie ist der Startschuss für eine jahrzehntelange Nachsicht, die vor allem die SPD gegenüber Russland walten ließ und lässt. Doch bevor du jetzt denkst, dass nur die SPD schuld sei, Putin-Verharmloser und Putin-Unterstützer finden sich von der Linkspartei bis zur AfD über fast alle politischen Lager hinweg. Denn Putin hat nicht nur die Moskau-Connection um Gerhard Schröder um den Finger gewickelt, sondern seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. So ist es doch bezeichnend, dass der russlandfreundliche Kurs der SPD auch in 16 Jahren CDU-Regierung nie korrigiert wurde.